Wohnen, ein Dach über dem Kopf haben, einen privaten Rückzugsort aufsuchen können. Das sollte eigentlich jedem Menschen möglich sein. Wie wir alle wissen und auch täglich sehen, gilt das traurigerweise nicht für alle. Unterstützung in dieser schwierigen Lebenslage bietet der Innsbrucker Verein Lila Wohnt an. Er engagiert sich für Frauen, die sich in dieser Notlage befinden. Wir begrüßen euch zu unserer Sendereihe Feminismus ist für jede und jeden auf Freirad. Wir, Elisabeth und Silvia, sind Redakteurinnen der feministischen Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, die IP Informationen. Diese erscheint nun schon seit 5 Jahrzehnten in Innsbruck und seit 4 Jahren gestalten wir hier auf Freirad Radiobeiträge zu jedem Heft, um die Themen auch auf akustischem Weg zu verbreiten.
Heute hört ihr die zweite von insgesamt 3 Sendungen, in denen wir den Schwerpunkt weibliche Wohnungslosigkeit vorstellen. Dies ist das Thema der Ausgabe 2 2024 der AIP Informationen. In der ersten Folge, nachzuhören auf der Homepage www.aip.at, sprach Doktorin Julia Schratz als Geschäftsführerin des Vereins Lila Wohnt darüber, wie wir als Gesellschaft das Phänomen weiblicher Obdachlosigkeit reproduzieren und was es dringend für Veränderungen braucht. Weiters erläuterten in dieser Sendung ihre Mitarbeiterinnen Hanna Marte und Johanna Eigner das Konzept von Housing First. Heute sprechen wir mit Laura Espig über den Verein Lila Wohnt und seine konkreten Angebote.
Laura Espig ist seit 6 Jahren psychosoziale Mitarbeiterin im Verein Lila Wohnt und ist derzeit vorwiegend im Bereich betreutes Wohnen tätig. Sie hat das inhaltliche Konzept für diesen Schwerpunkt erstellt sowie die Beiträge gesammelt.
Hallo Laura, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, für uns für die Sendung auf Freirad den Verein Lila Wohnt vorzustellen. Uns würde vielleicht interessieren, seit wann es den Verein gibt und auch in welchen Bereichen ihr aktiv seid.
Hallo Elisabeth, sehr gern. Ich stelle den Verein in Kürze vor. Der Verein Dovers für Frauen wurde 1984 gegründet als Verein mit einer frauenspezifischen und feministischen Grundhaltung. Den Verein gibt es jetzt also schon seit über 40 Jahren. Und die Namensänderung von Dovers für Frauen zu Lila Wohnt fand 2023 statt, weil sich der Verein von einem rein binären Geschlechterverständnis distanziert hat. Und ursprünglich bestand der Verein Dovers für Frauen aus einer WG für haftentlassene Frauen, für Frauen mit Suchtthematik und für wohnungs- und obdachlose Frauen. Und dann in den 1990er Jahren hat dann die Beratungsstelle in Innsbruck geöffnet und auch die ersten betreuten Wohnungen. Und heute, 2025, gibt es diverse Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen, die sich als weiblich identifizieren, sich in existenziellen Notlagen befinden oder wohnungs- und obdachlos sind. Und was wir heute merken, was sich jetzt im Laufe der Jahre zeigt, ist, dass die Komplexität der Themen der Klientinnen stark zunimmt, aufgrund einfach von verschiedensten Themen, natürlich Armut, Enteuerungen, Gewaltbetroffenheit, Benachteiligung von Frauen am Wohnungsmarkt, insbesondere von migrantischen Frauen und auch, dass die Wartelisten in den Wohnbereichen immer länger werden und der Bedarf einfach leider sehr groß ist. Und jetzt kann ich gern die einzelnen Angebote von Lila Wohnt kurz vorstellen. Das sind inzwischen ganz schön viele. Und zwar gibt es ja zum einen die Beratungsstellen in Innsbruck und in Schwaz. Die stellen ein sehr niederschwelliges Angebot dar. Das sind damit auch ganz wichtige Anlaufstellen, denn es wird dort kostenlos und auf Wunsch auch anonym zu diversen Themen beraten, unter anderem Anmietung und Erhalt von Wohnungen, Einrichtung von Post- und Meldeadressen zu finanziellen Problemen, Unterstützung bei Kontakt mit verschiedenen Behörden und Ämtern. Es gibt auch Beratung zur Verhütung, zur Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, Unterstützung bei der Finanzierung von Schwangerschaftsabbruch und dann auch Weitervermittlung zu anderen Stellen und anderen Expertinnen. Und neben den Beratungsstellen gibt es auch verschiedene Wohnangebote von Lila Wohnt. Das betreute Wohnen ist eins davon. Da gibt es auch einen Mütter-Kinder-Bereich dazu, also das ist für Frauen und Kinder. Und zwar hat Lila Wohnt 12 Wohnungen in Innsbruck angemietet, die der Verein untervermietet an die Frauen für 2 bis 3 Jahre. Und für die Dauer des Aufenthalts bekommen die Frauen sozialarbeiterische und psychosoziale Unterstützung. Und so die üblichen Themen im betreuten Wohnen sind Existenzsicherung, generell Stabilisierung der eigenen Lebenssituation, psychische Gesundheit und dann langfristig Suche nach einer eigenen Wohnung, Arbeitssuche. Und dann gibt es noch das Wohnangebot Housing First. Ich glaube, das wurde bereits von meinen Kolleginnen vorgestellt. Deswegen vielleicht nur noch ganz kurz. Da gibt es eben auch sozialarbeiterische und psychosoziale Begleitung, aber langfristig und in der eigenen Wohnung. Also die Frauen mieten selbstständig und langfristig eine eigene Wohnung an. Das ist so der Unterschied zum betreuten Wohnen.
Ja, das haben eben deine Kolleginnen, die Johanna und die Hanna, genau, eben extra Wert drauf gelegt, immer wieder, dass das eben eine selbstfinanzierte Wohnung ist. Es gibt nur zahlreiche Unterstützungen, aber eben ist so die Hilfe zur Eigenständigkeit der Frauen.
Genau, und der große Vorteil ist natürlich, oder das Besondere an Housing First, dass die Frauen die Wohnung nicht wieder verlassen müssen nach 2 bis 3 Jahren, weil das stellt schon ein großes Problem dar, auch im betreuten Wohnen und in der Wohngemeinschaft, dass die Frauen einfach nach einer gewissen Zeit wieder ausziehen müssen. Wie schon erwähnt, gibt es eben noch die Wohngemeinschaft, die da wohnt, die einen geschützten Raum für Frauen und für Frauen mit Kindern darstellt, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder bedroht oder in prekären Verhältnissen leben. Und da geht es auch darum, die Lebenssituation dieser Frauen und Kinder zu stabilisieren und an Perspektiven zu arbeiten. Und die Begleitung findet statt durch Sozialarbeiterinnen, psychosoziale Mitarbeiterinnen und Pädagoginnen des Mütter-Kinder-Bereichs.
Somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see. Side.
dann gibt es noch zwei weitere Bereiche. Es gibt einmal den Grünen Würfel seit 2023. Das ist auch ein ganz besonderes Projekt. Das ist nämlich ein Übergangswohnen für Notfälle. Das sind drei kleine Mini-Apartments in Innsbruck, die betroffenen Frauen, auch Frauen mit Kindern, zur Verfügung stehen für einige Monate. Und sie können sich dort stabilisieren und werden von einer Mitarbeiterin von Lila Wohnt begleitet. Und das Besondere ist, dass auch Frauen ohne gesichertes Einkommen und ohne Aufenthaltstitel dort leben können, weil keine Wohnkosten anfallen. Das stellt eine kurzfristige Entlastung für die Frauen dar. Und leider zeigt sich aber auch da, dass das Angebot sehr gebraucht wird und dass es auch oft super schwierig ist für die Frauen nach dem Aufenthalt im Grünen Würfel eine Wohnperspektive zu erarbeiten. Also es ist ein wichtiges Angebot und leider notwendig. Und zuletzt gibt es seit 2023 das Frauenhaus im Unterland von Lila Wohnt, das eine sichere Umgebung für Frauen mit Kindern bietet, die akut von Gewalt betroffen sind. Und auch da wird sozialarbeiterisch und psychosozial beraten und pädagogisch gearbeitet. Und genau.
Du
Gut,
hast jetzt
ja.
sehr gut geschildert, so die verschiedenen Bereiche, und es ist ja sehr vielfältig und man merkt, dass das wirklich sehr bedarfsorientiert ist, was ihr im Laufe des Vereins Bestehens, das ja jetzt schon seit 40 Jahren existiert, sozusagen herausgefunden habt, was besonders die Problemlagen sind. Und dann möchte ich gern fragen, was sind jetzt die aktuellen Herausforderungen heute?
Also so die Herausforderungen, die speziell Frauen oder Personen, die sich als weiblich identifizieren, betreffen, sind ganz klassisch eigentlich leider immer noch, dass Frauen Geringverdienerinnen sind, dass sie schlechter bezahlt werden, dass sie häufig alleinerziehend sind. Also die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten sind nach wie vor enorm. Und hinzu kommen die Teuerungen, kommen die steigenden Wohnkosten und die Tatsache, dass Frauen am Wohnungsmarkt eh massiv benachteiligt und diskriminiert sind, vor allem migrantische Frauen und auch Transfrauen. Und dass das Risiko, eine Wohnung zu verlieren, für eine Frau viel höher ist als für einen Mann, vor allem in vulnerablen Lebensphasen. Also da sprechen wir von Gewalterfahrungen, von Trennung, Scheidung, Todesfällen. Aber auch nach Klinikaufenthalten verlieren zum Beispiel viele Frauen ihre Wohnung oder können sie nicht halten. Doch Altersarmut ist ein Thema. Also aufgrund von Erwerbsunterbrechungen, zum Beispiel Kinderbetreuung, erhalten sie weniger Pension und damit ist auch im Alter das Risiko von Wohnungslosigkeit nochmal enorm erhöht. Und das sind eben alles Faktoren, die unsere Frauen betreffen.
Aber da leistet sie ja wirklich hervorragende Arbeit, weil ich denke mir, das ist ja gerade so ein Bereich, der sehr ausgeblendet wird, gerade in Innsbruck, wo die Mieten ja wirklich im Vergleich zu anderen Städten sehr hoch sind und gerade auf der anderen Seite die Einkommen in Tirol ja niedrig sind und Frauen ja noch einmal stärker davon betroffen sind, von den niedrigen Einkommen. Also.
Ja, also wir merken gerade irgendwie für Frauen, die im betreuten Wohnen zum Beispiel unterkommen mit Kindern. Eine Frau, die hat zwei Kinder, ist jetzt gerade in einer BEWO-Wohnung bei uns und eigentlich schon über der Zeit, also über der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. Und es ist einfach unmöglich für sie als alleinziehende Mutter mit zwei Kindern eine Wohnung in Innsbruck am privaten Wohnungsmarkt zu finden. Und aufgrund ihres Aufenthaltstitels kommt sie nicht für eine Startwohnung in Frage. Also es ist wirklich prekär. So.
Heute stelle ich mir schwer vor in eurer Arbeit, weil ihr doch sehr eine persönliche Beziehung aufbaut zu den einzelnen Frauen oder auch Kindern. Und wenn ihr dann selber so vor den Strukturen steht und man beim besten Willen gegen die Wand läuft.
Genau, also es fehlt einfach hinten und vorne an Perspektiven nach einem Aufenthalt in einem Wohnprojekt. Und deswegen ist ja Housing First auch so wichtig und ist auch so wichtig, dass das weiter ausgebaut wird.
Und seht ihr da Perspektiven, dass das gut ankommt einerseits und dass auch so ein Verständnis, ein gesellschaftspolitisches Verständnis dafür entwickelt wird, dass da unbedingt was getan werden muss?
Ja, also es wird immer wieder deponiert auf allen Ebenen. Also zum Glück ist Housing First jetzt einfach mittlerweile schon mehr angekommen und mehr Menschen auch ein Begriff und auf politischer Ebene auch klarer, dass das die einzige Lösung ist, Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, indem man Wohnungen zur Verfügung stellt, langfristig. Aber es gilt immer wieder zu deponieren auf den verschiedensten Ebenen. Und Lila wohnt ja auch ganz viel sozialpolitisch vernetzt und leistet dahingehend ganz viel Arbeit, um diese Themen immer wieder sichtbar zu machen und speziell die Situation von wohnungslosen Frauen immer wieder sichtbar machen und die Notwendigkeit von leistbarem und sicherem Wohnraum?
Also wenn ich so durch die Stadt gehe, dann habe ich oft so den Eindruck, dass so obdachlose Menschen vor allem Männer sind. Aber eben, es gibt ja diesen Ausdruck, die Unsichtbarkeit der wohnungslosen Frauen. Kannst du zu dem Thema etwas sagen? Wo gehen die Frauen hin, die kein Dach über dem Kopf mehr haben?
Genauso wie du schon sagst, Männer, die von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen sind, sieht man viel häufiger im öffentlichen Raum. Frauen sind viel häufiger verdeckt wohnungslos. Das heißt, sie kommen bei Bekannten, bei Freundinnen, bei Familie unter. Also sie nehmen viel in Kauf, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Das heißt auch, dass sie in Wohnungen bleiben und dort Gewalt aushalten, dass sie in Abhängigkeitsbeziehungen bleiben oder halt ohne Rückzugsmöglichkeiten. Weil oft haben die Frauen ja auch Kinder und müssen diese mitdenken. Und auch Scham und Stigmatisierung von Wohnungslosigkeit spielt natürlich eine große Rolle, weil viele Menschen immer noch der Meinung sind, dass Menschen, die ihre Wohnung verlieren, selbst dran schuld sind. Und in Statistiken sind auch nur die Frauen erfasst, die als wohnungslos registriert sind, also die zum Beispiel Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, wie viele Frauen in Österreich tatsächlich wohnungs- oder obdachlos sind, es liegt im Dunkeln, weil eben so viele da mal hier unterkommen und dann mal da unterkommen. So.
Jagged edges and cliffs and crevices.
Sometimes
my dream is blowing through the desert, carrying the path of sand grains, tickling tumbleweeds, and being pricked by cacti.
Sometimes
changing with each desert sunset and rise. Desert rose, sometimes dying and fixed like bleached cattle bones.
Laura, könntest du uns, damit wir uns das wirklich so ganz konkret vorstellen können, einmal schildern, das Schicksal von einer Frau, Klientin, die zu euch in Beratung kommt?
Ich kann gerne ein Beispiel schildern, natürlich anonymisiert, aber es ist so ein ganz typischer Fall, würde ich sagen. Da geht es um eine Klientin, die schon in der Kindheit und Jugend zu Hause Gewalt erfahren hat und dann früh eine Suchtthematik entwickelt hat. Die Frau hat dann eine Weile auf der Straße gelebt, schon als Jugendliche, ist dann schließlich fremd untergebracht worden, hat mehrere Entzüge durchgemacht und dann zum Glück den Weg aus der Sucht auch rausgeschafft. Trotzdem ist sie nach wie vor, auch heute, wo sie heute Ende 30 ist, schwer belastet, alleinerziehend, war lange arbeitsunfähig gewesen aufgrund von schweren körperlichen und psychischen Erkrankungen. Und durch diverse Klinikaufenthalte, die notwendig waren, hat sie ihre Wohnung oder ihren Wohnplatz immer wieder verloren, musste dann nach diesem Klinikaufenthalt zurück zur Familie, um nicht auf der Straße zu landen, hat dann dort wieder Gewalt und Abhängigkeit erlebt. Und diese Situation hat sich oft in ihrem Leben wiederholt. Und dazu kamen dann auch immer wieder Männer in verschiedenen Lebensphasen, von denen sie finanziell abhängig wurde. Und wenn die dann wieder wegfielen, wenn es zur Trennung kam, war sie erneut in großer Not. Die Klientin hat mehrere Aufenthalte in Organisationen der Wohnungslosenarbeit hinter sich, hat auch viele Jahre bei Lila Wohnt gelebt und wartet jetzt schon lange auf eine Stadtwohnung. Sie wartet leider immer noch, dass sie nicht lange genug am Stück in Innsbruck gemeldet war, was es braucht für eine Stadtwohnung. Und sie hat noch dazu hohe Schulden und muss immer wieder bangen, ob das Geld im nächsten Monat reicht für sich und ihre Tochter. Und ob es auch reicht, um sich mal etwas Schönes zu gönnen und auch schöne Erinnerungen zu schaffen. Also das ist fast nicht drin. Inzwischen arbeitet die Frau. Sie hat lange Begleitung bekommen, sozialarbeiterische Unterstützung und konnte sich weitestgehend stabilisieren. Aber durch eine Stadtwohnung, also durch sicheren, leistbaren Wohnraum, hätte sich ihre Situation schon viel früher stabilisieren können. Weil ohne Wohnung ist sie immer wieder in diesen Teufelskreis geraten, finanzieller Engpass, Wohnung verloren, zurück ins Elternhaus, wo Gewalt herrscht und dann auch wieder Wegzug aus Innsbruck, was die Chance auf eine Stadtwohnung erneut verbaut. Und durch all diese Erfahrungen und Belastungen kommt es immer wieder zu psychischer Erkrankung.
Und welche geschlechtsspezifische Prävention betreibt ihr? Ich meine, die Themen, die du angesprochen hast, so den Gender Pay Gap, also diese geringe Einkommen und diese hohe Teilzeitquote bei Frauen, die eben zu einem geringen Einkommen führen und auch die mangelnde Kinderbetreuung, das ist ja eine strukturelle Sache, wo ihr jetzt de facto nur darauf hinweisen könnt, zusammen mit vielen anderen feministischen Einrichtungen. Aber ganz konkret, welche geschlechtsspezifischen Präventionsangebote könnt ihr von Lila Wohnt anbieten?
Die frauenspezifischen Themen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch die Themen von Kindern in die Öffentlichkeit zu bringen. Hier geht es in der Beratungsstelle geht es natürlich auch viel darum, den Frauen ihre, wenn auch begrenzten, aber Möglichkeiten aufzuzeigen, sie hinsichtlich verschiedenster Themen zu beraten, hinsichtlich Kinderbetreuung, Arbeitssuche und Lila Wohnt ist auch eben Mitglied verschiedenster sozialpolitischer Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaft betreutes Wohnen, auch eng vernetzt mit anderen Organisationen der Wohnungslosenarbeit und frauenspezifischen Vereinen, Frauen-Lesben-Vernetzung zum Beispiel, Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch. Genau, jetzt durch das Frauenhaus im Unterland kam nochmal dieser Gewalt, Aspekt hinzu, der natürlich geschlechtsspezifische Gewalt betrifft.
Und wie können jetzt Frauen von eurem Angebot erfahren? Wie schaut der
Es gibt,
Erstkontakt aus?
also dadurch, dass es jetzt inzwischen so viele Angebote gibt, ist es manchmal recht unübersichtlich, aber es gibt eine sehr gut strukturierte Website. Aber viele Frauen kennen einfach schon lange das Klo was für Frauen, jetzt Lila Wohnt. Es ist also schon ein sehr etablierter Verein in Innsbruck. Und es gibt in der Beratungsstelle an 2 Tagen in der Woche offene Beratung, wo die Frauen einfach ohne Termin kommen können. Natürlich müssen sie da Wartezeit einplanen, weil der Andrang recht groß ist. Aber das gibt es, das macht es auch so niederschwellig, das Angebot. Und dann gibt es an den anderen Tagen die Möglichkeit, telefonisch Termine zu vereinbaren. Und für die Wohnangebote muss man auch telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen oder man lässt sich über die Beratungsstelle vermitteln zu uns und muss sich dann auf Wartelisten setzen lassen, die eben leider recht lang sind. Genau, also wenn man mit einer Kollegin von Lila Wohnt Kontakt aufnimmt, wird man auch zu dem passenden Bereich vermittelt.
Und dadurch, dass Lila wohnt ja auch in den Vernetzungen, in den verschiedensten Beratungsvernetzungen in Tirol und in Innsbruck tätig ist, wird auch da, wenn eben ein soziales Problem aufpoppt, vielleicht auf einer anderen Ebene, die Kollegin verweist dann, gerade wenn es um Wohnen geht, an euch.
Dream is driving down a highway, staying within the lines. Sometimes changing lanes. Sometimes speeding up, slowing down as needed or desired. Structures, trees, billboards, beauty and decay. Zumba.
Some leave impressions, some fade, some just never were. Sitting in seat 9A, on flight, whatever, from wherever, to who knows. As it ascends, my dream travels from dark cloud to blue sky in an instant. Amazing. Even from a plane window, the sky's expanse is intoxicating and inspiring.
My dream.
Appear, traveling at high speed, rushing from heart to pelvis, back up to heart to brain matter, frightening and invigorating.
Sometimes
my dream is moving, altering, creating, crying, living. Dream is alive.
Natürlich, wenn wir uns einfach alles wünschen könnten, ganz frei, würden wir uns wünschen, dass die Wohnungslosigkeit beendet wird durch den Bau und den Erhalt von leistbaren, dauerhaften und inklusiven Wohnbau, dass jede Frau, die eine Wohnung braucht, eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommt für sich und ihre Kinder, eine Wohnung, die ausreichend Privatsphäre, Rückzugsmöglichkeiten bietet und damit die Frau sicher sein kann an diesem Ort und dann von dort aus an weiteren Themen arbeiten kann. Weil nur so kann das gelingen. Und auch nur psychische Gesundheit kann langfristig gelingen, wenn einfach eine sichere Wohnung da ist. Und ja, eben auch, wir haben dieses Thema, dass sich nicht allen unseren Klientinnen eine gute Ablöseperspektive nach Aufenthalt in den Wohnbereichen bietet. Und das wäre ein großer Wunsch von uns, dass sie nach einer Zeit der Stabilisierung in eine eigene Wohnung ziehen können mit langfristigem Mietvertrag und dort sicher bleiben können, ohne die Angst, da jetzt in den nächsten Monaten wieder ausziehen zu müssen. Und ganz wichtig ist auch, dass dafür gesorgt wird auf politischer Ebene, dass Menschen nicht erneut wohnungslos werden. Und da setzt auch Housing First eben an.
Laura, dann danke ich dir vielmals für die Zeit, die du jetzt da aufgewendet hast. Das ist ja deine Arbeitszeit. Aber ich denke mir, wir von den IB-Informationen und auch über die Sendungen auf Freirad möchten eben auch einen Beitrag dazu leisten, dass eure Arbeit sichtbar wird. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir eben zu dieser Ausgabe 2024 eben diese drei Sendungen machen, damit die vielen Aspekte, die ihr in eurer Arbeit abdeckt, sozusagen gut auch akustisch festgehalten werden und dass Menschen das immer wieder nachhören können. Vielen Dank für die Zeit und für die Arbeit und euer Engagement.
Danke, Elisabeth. Vielen Dank. Sometimes I dream of you.
Housing First. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen? Hanna Marthe und Johanna Eigner, zwei Mitarbeiterinnen von Lila Wohnt, beschreiben es als ein zeitgemäßes Angebot, das den Anspruch erhebt, Wohnungslosigkeit abzuschaffen. Hanna Marthe ist Sozialarbeiterin und sie hat bei der Konzepterstellung für Housing First mitgewirkt. Dies ist seitdem ihr Arbeitsfeld. Johanna Eigner ist ebenfalls Sozialarbeiterin bei Lila Wohnt und sie wirkt seit September 2023 in diesem Bereich. Beide sprechen nun darüber, warum Wohnungsstabilität so wesentlich ist und erläutern dann die Prinzipien von Housing First.
Ein wichtiger Punkt, der noch nicht genannt worden ist, ist die Wohnstabilität. Wir Sozialarbeiterinnen arbeiten gemeinsam mit unseren Nutzerinnen sehr fest an der Wohnstabilität. Da haben wir einige Tools, die für einige Nutzerinnen hilfreich sein können, wie zum Beispiel das Mietmonitoring. Das ist eine Vereinbarung, die wir mit den Nutzerinnen treffen, wenn sie das möchten, dass der Verein schaut, dass die Miete monatlich regelmäßig eingezahlt wird, weil die Frauen ja eben dadurch, dass sie den eigenen Mietvertrag haben, die Miete nicht an unseren Verein zahlen, sondern natürlich an die IG, Neue Heimat oder Tiki Wosi. Durch das Mietmonitoring verhindern wir, dass es Mietrückstände gibt und können gleich handeln, wenn wir merken, dass eine Miete nicht eingegangen ist. Der Erhalt der Wohnung ist ein wichtiges Ziel von Housing First. Wir arbeiten auch gemeinsam mit unseren Nutzerinnen an Beziehungen zu NachbarInnen, falls diese schwierig sind, und versuchen gemeinsam darauf zu schauen, was die Nutzerin braucht, um sich wohlzufühlen und um einfach dauerhaft für eine längere Zeit in ihrer Wohnung zu bleiben.
Housing First setzt sich grundsätzlich aus 8 Prinzipien zusammen und das erste Prinzip bezieht sich auf das Recht auf Wohnen. Das bedeutet, jedem Menschen steht das Recht auf Wohnen zu und die Menschen müssen auch nicht beweisen, dass sie wohnfähig sind, sondern es wird von Anfang an davon ausgegangen. Weiter steht den Nutzerinnen ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheiten und Wahlmöglichkeiten zu. Also sie können selbst entscheiden, welche Schritte sie setzen möchten. Und ihre Meinung wird auch durchgehend respektiert und akzeptiert. Weiters besteht eine Trennung von Wohnen und Unterstützung. Die Unterstützung ist also nicht an die Wohnung, sondern an den Menschen geknüpft. Und das bedeutet auch, dass bei einem Wohnungsverlust die Unterstützung weiter erhalten bleibt und versucht wird, eine neue Wohnform zu generieren. Die Recovery-Orientierung von Housing First richtet sich auf das ganzheitliche Wohlbefinden der Person und versucht, dieses zu verbessern. Weiters wird bei Housing First die Harm Reduction forciert. Hier ist nicht das Ziel einer Abstinenz oder eines Entzugs, sondern das Ziel ist es, die individuellen und gesellschaftlichen Schäden von Konsum so gering wie möglich zu halten. Weiters wird bei Housing First auf eine aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang gesetzt. Diese stehen eng in Verbindung mit der Harm Reduction und der Recovery Orientierung. Und es wird versucht, die Person einfach zu ermutigen, dass es zur aktiven Beteiligung kommt. Durch eine personenzentrierte Unterstützungsplanung werden die Angebote an die Person angepasst und nicht die Person muss sich an die Angebote anpassen. Und zuletzt bietet Housing First eine flexible Unterstützung so lange wie gebraucht an. Der individuelle Unterstützungsbedarf kann sich immer ändern. Er kann immer sich steigern oder verringern und Housing First kann auf diese Veränderungen flexibel reagieren.
In der dritten und letzten Sendung zu diesem Heftschwerpunkt werden Betroffene selbst zu Wort kommen, wie sie die Situation erlebten und wie ihnen dieses Konzept in ihrer Notlage Unterstützung bot.
An einem Heftschwerpunkt arbeiten, nehmen wir als Redakteurinnen natürlich mit Interesse auf, was andere Medien zu diesem Thema schreiben. Folgendes Interview in der TAZ, der deutschen linksalternativen Tageszeitung, ist uns am 6.2.24 folgender Beitrag aufgefallen. Obdachlose haben keinen Feierabend. Janita Maja Jovenen hat selbst 14 Jahre lang auf der Straße gelebt. In ihrem Buch »Die anderen« beschreibt sie die Realität der Obdachlosigkeit. Das Interview. TAZ. Janita Maja Jovenen, welche Klischees über wohnungslose Menschen wollen Sie nie wieder hören?
Janita Maja Jovenen, obdachlose Menschen seien faul. Das ist die erste Sache, die man sich auf der Straße eben nicht leisten kann. Es gibt keinen Feierabend, keinen Urlaub, kein Wochenende. Ich konnte mich von meiner Obdachlosenzeit nicht krank melden.
Wieso werden wohnungslose Menschen immer so abgewertet?
Das hat mit eigenen Ängsten und Hochmut zu tun. Man möchte dem Glauben erliegen, das passiert mir nicht. Nur faulen Menschen und Schulabbrechern. Menschen auf der Straße leisten nichts. Nichts, was die Gesellschaft als Leistung wahrnimmt. Arbeit ist nur Arbeit, wenn man einen Lohn dafür bekommt.
Und was war Ihre Überlebensstrategie als Frau?
Möglichst unweiblich rüberkommen. Ich bin irgendwann auch sehr laut geworden. Menschen, die aggressiv erscheinen, nähert sich keiner. Du hast zum einen Privatsphäre und es schützt ein bisschen vor sexuellen Übergriffen.
Und von wem drohten diese Übergriffe?
Ich finde es faszinierend, dass das obdachlosen Männern so oft nachgesagt wird. Außer einmal waren es alles Männer mit Wohnung. Viele davon sind der Meinung, sie tun dir was Gutes, indem sie dich beachten oder dir im Gegenzug einen Schlafplatz anbieten. Ich habe unter der Brücke mit 5 Männern zusammengelebt, da habe ich nicht einen Übergriff erlebt. Im Gegenteil, die haben mich immer geschützt.
And with no train pops a girl with a flute in her throat. She's only in bloom whistling by the command of a ghost. Ghost. She dares not speak, knowing that this would unfold. lack of a voice genuinely hurts all alone. Land with no drain pipes again, they are switching their seats. New water to water has brought them a northwest, a new hoops. So she buys herself a skeleton to simply believe. There once was a shape underneath our infinite possibilities. Bring her snow stars, bring her back to the chain. Bring the dictator who is now sleeping in the hen.
Wie in jeder Ausgabe der AIP-Informationen findet sich auch in dieser unter dem Heftteil Feminismus ist für jede und jeden ein Podcast-Tipp. Diese Podcast-Tipps werden von mir gesammelt. Mir fallen diese Podcasts auf, ich stolper über sie, ich recherchiere nach Podcasts oder ich werde darauf hingewiesen, mir werden Podcasts empfohlen, auch von anderen Redaktionsmitgliedern. Und dieses Mal ist es der Podcast Das F-Wort, Bindestrich Feminismus leicht erklärt. Was bedeutet Feminismus? Wozu braucht es Feminismus? Das Department Psychotherapiewissenschaft der Sigmund Freud Privatuniversität Linz sucht gemeinsam mit seinen Podcast-Gästen nach Antworten auf diese Fragen. Dieser Podcast ist ein Podcast für alle Menschen. Er wird vom Frauenbüro der Stadt Linz in Kooperation mit der Sigmund Freud Privatuniversität Linz und mit freundlicher Unterstützung von Radio Froh produziert. Radio Froh ist das Pendant zu Radio Freirad von Innsbruck, allerdings in Linz. Also es ist das freie Radio in Linz und kann gehört werden auf der Frequenz 105 MHz im Großraum Linz. Und natürlich auch online hörbar. Neue Folgen erscheinen jeweils am 2. und 4. Donnerstag des Monats, also zweimal im Monat. Und besonders hörenswert fand ich persönlich zwei Folgen. Einmal Womanist, Rufezeichen. Hier gibt eine schwarze Feministin Einblicke, wofür sie sich in ihrem Aktivismus einsetzt. Und als zweites Aktivismus Euda, Rufezeichen. Und da ist der kurze Text zum zur Folge Aktivismus darf alles? Drag-Kunst als Aktivismusform im Feminismus und was Aktivismus alles sein kann. Und da wird gesprochen mit einer Drag-Künstlerin und einer Aktivistin. Und da werden sich eben die unterschiedlichen Gesichter von Aktivismus angeschaut. Also sehr spannend. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen. Zu hören ist der Podcast auf eben Radio Froh, jeden zweiten und vierten Donnerstag des Monats um 17 Uhr, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon Music und auf Audible. Viel Spaß beim Reinhören.
Inside my dent, this is not your pain. Alpha, alpha venom, a genius infection. So easy to get sick, so hard to overcome. You'll never get it, but you're gonna lose it. Don't forget who makes the music, don't forget who makes the music. You'll never get it, but you are gonna lose it. Don't forget who makes the music. Don't forget who makes the music. You're walking on my shoulders, you're speaking in my name. We are maybe equal, but we are not the same. Alpha, alpha venom, it's every day and seven. Alpha, alpha smile, everywhere and all the time.
Seit seinen Anfangsjahren führt der Verein AIP, Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, neben der Zeitschrift Bildungs- und Kulturarbeit und Familienberatung auch eine feministisch ausgerichtete Bibliothek. In enger Kooperation bringen wir in der Zeitschrift in jeder unserer Ausgabe ca. 9 bis 10 Neuerscheinungen aus der Bücherei. Dies kann als Einladung gesehen werden, um ihr in der Schöpfstraße einen Besuch abzustatten. Tamara, ebenfalls Redaktionsmitglied, hat das Werk von Christine Vescoli, Mutternichts, für uns gelesen.
Mutternichts von Christine Vescoli ist ein eindringlicher Roman, der sich auf intime Weise mit den tiefen und oft komplizierten Gefühlen von Mutterschaft, Verlust und der Suche nach persönlicher Identität auseinandersetzt. Die Geschichte ist sowohl eine Erkundung von Trauer als auch eine Reise zur Selbstentdeckung. Die Protagonistin des Romans wird zu Beginn mit dem Tod ihrer Mutter konfrontiert, ein Ereignis, das als Katalysator für ihre emotionale und psychologische Reise dient. Der Verlust bringt eine Lawine von Erinnerungen und Gefühlen mit sich, die sich bisher tief in ihrem Inneren verborgen hielten. Während sie versucht, mit ihrem Schmerz umzugehen, stößt sie auf alte Tagebücher und Briefe ihrer Mutter, die Licht auf bislang unbekannte Aspekte ihres Lebens werfen. Diese Entdeckungen führen die Protagonistin auf eine Spurensuche nach den Wurzeln ihrer eigenen Identität und den wahren Umständen der Geschichte ihrer Mutter. Ich stehe vor jedem Anfang, tappe nach einem Einstieg in Mutters Geschichte. Sie macht dicht von allen Seiten, macht die Tür hinter sich zu, als könnte sie sich wieder verschließen, könnte abschließen und alles wäre getan für ein Ende. Ich stemme einen Fuß dazwischen, klemme ihn zwischen Mutters sich auflösende Geschichte und mich. So kommt sie mir nicht davon. Sie darf jetzt nicht ins Unhaltbare verschwinden, meine still herrschende Mutter. Nicht vor jedem Anfang mit dem Ende lauern, wie ich es schon kenne. Christine Vescoli behandelt in ihrem Roman drei große Themen: Mutterschaft und Verlust, Identität und Selbstfindung und Familiengeheimnisse. Vescoli beschreibt eindringlich, wie der Verlust einer Mutter das Leben ihrer Kinder nachhaltig beeinflusst und sie dazu zwingt, sich mit ihrer eigenen Rolle und Existenz auseinanderzusetzen. Darüber hinaus kämpft die Protagonistin mit ihrer eigenen Identität, die stark von der Beziehung zu ihrer Mutter geprägt ist. Die Geschichte zeigt ihre Bemühungen, sich selbst neu zu definieren und ein Verlangen nach eigener Persönlichkeitsentwicklung unabhängig der Mutter. Im Laufe des Romans deckt die Protagonistin Familiengeheimnisse auf, die das Bild ihrer Mutter und ihrer Familie verändern. Diese Enthüllungen tragen dazu bei, dass sie ein umfassenderes und realistischeres Verständnis ihrer Herkunft und der Dynamiken in ihrer Familie entwickelt. Ich habe Mutter nie geschrieben und Mutter nie mir. Es gibt die ein oder andere Karte, einen Gruß oder Wunsch, die in einer Schublade liegen, aber keinen Brief, den ich aufbewahren könnte. Was es zwischen uns zu sagen gab, lag immer anderswo als in geschriebenen Worten. Und die Gesprochenen waren oft nicht die, die in ihr lagen. Die Charaktere sind mehrdimensional und authentisch dargestellt. Die Protagonistin ist eine vielschichtige Figur, deren Entwicklung und Selbstfindung im Mittelpunkt stehen. Ihre Mutter, obwohl sie verstorben ist, bleibt durch Erinnerungen und entdeckte Dokumente eine zentrale Figur, deren wahres Wesen und Geschichte nach und nach enthüllt werden. Christine Vescolis Schreibstil ist poetisch und nachdenklich, was der emotionalen Tiefe der Geschichte gerecht wird. Die Erzählstruktur dieses Romanes, welches sich auf 168 Seiten erstreckt, wechselt zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Mutternichts ist ein tief berührender Roman, der LeserInnen dazu einlädt, über ihre eigenen Beziehungen zu ihren Müttern und die Bedeutung von Familie und Identität nachzudenken. Christine Vescoli gelingt es, die komplexen Emotionen von Trauer und die Herausforderungen der Selbstfindung authentisch und bewegend darzustellen. Der Roman ist sowohl eine Hommage an die Bindung zwischen Mutter und Kind, als auch eine Quelle der persönlichen Identität.
Abschluss dieser Sendung möchten wir noch darauf aufmerksam machen, dass unsere Zeitschrift IP-Informationen abonniert werden kann. Unter www.ip.at findet ihr die entsprechenden Informationen dazu. Das digitale Archiv gibt auch einen Einblick in die vielen Themen, die wir seit 1974 behandeln, und auch alle unsere Freiratssendungen sind dort zu finden.
Heute waren folgende Musikerinnen aus der Freirat-Playlist Representation Matters zu hören: Ursula Ruckert, Agnes Obel, Jen und Sophie Hanger. Damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.